Hat denn die Öffentlichkeit, Herr Geheb, die Ziele, die Sie in der Odenwaldschule nun durchführen wollten, das war ja doch wohl hauptsächlich die sehr angefeilte Kommunikation, verstanden? Sie haben ja nun eine Schule gehabt, ab 1910 haben nun mit den Kindern angefangen, es wurden immer mehr und nun hat man doch in Deutschland und in aller Welt gesehen, hier wird es nun mal in einer Form versucht, wie Sie es immer schon vorhatten. Hat man das gleich verstanden oder gab es da auch viele Missverständnisse?
Dafür will ich gleich einiges sagen. Ich habe ja viel unerhörtes Schwein, solch Glück gehabt. Schon einmal, dass ich auf einen so genialen Kultusminister Notenagel stoße. Ein weiteres Glück, ungefähr 6 Tage bevor ich die Odenwaldschule eröffnete, brachte die Frankfurter Zeitung, die damals, ich kann wohl sagen, das der 8. Weltblatt war.
Auf der ganzen Erde,
wo man Deutsch las, gelesen wurde und einen starken Einfluss ausübte. Unter den Titel, unter Deutsches Reich, also nicht unterm Strich, nicht im Feuilleton, im politischen Teil und von niemandem unterzeichnet. Ein begeisternden Aufsatz über Paul Geheb und seine bisherige pädagogische Tätigkeit in Wickersdorf. In der Frankfurter Zeitung hatte Lili Braun, die einen sehr großen Namen als Schriftstellerin gehabt hat in jener Zeit, unter dem Titel eine pädagogische Provinz und der Bezugnahme auf Wilhelm Meisters pädagogische Provinz, hatte sie einen großen Aufsatz für mich gebracht, einige Jahre vorher. Und nun brachte also im politischen Teil anonym die Frankfurter Zeitung einen größeren Aufsatz über mich und meine Ideen. Ich war ganz erschrocken
und erfreut wahrscheinlich doch auch.
Und ich erfuhr dann, in der Nähe der Odenwaldschule hatte einer der feinsten Psychiater jener Zeit, Dr. Rudolf Laudenheimer, jüdischer Mann aus Darmstadt, ein Sanatorium gegründet in Alsbach, bei Alsbach, gibt's mehrere Häuser. Ich weiß nicht, was
noch
daraus geworden ist.
Kurz vor der
Hitlerzeit hat es verkauft und ist nach München übergesiedelt. Ist schon lange in England gestorben. Aber ein gerade so genialer Psychiater, bei dem aber auch Leute zur Erholung, ganz erholungsbedürftige, nicht kranke Menschen Zuflucht fanden. Ein Hauptredakteur der Frankfurter Zeitung, Dr. Robert Drill, es existiert noch eine sehr interessante Broschüre, das Landerziehungsheim. Er hat eine Rundreise durch die Landerziehungsheime gemacht und schließlich seine einzige Tochter der Odenwaldschule übergeben. Und das ganze Buch ist Büchlein, das sehr interessant ist, nicht nur historisch, das ist eigentlich auch ein sehr Archiv.
Ja, haben Sie das hier, Herr?
Ja, ja, das Archiv gehört.
Da müssen wir uns noch unterhalten.
Da wird die Odenwaldschule als Gipfel der ganzen Bewegung hingestellt. Der war etwas überarbeitet, etwas abgespannt und war mit Dr. Laudenheimer befreundet, brachte einige Wochen dazu, zur Erholung. Als Arzt verordnete er ihm die Lektüre einer Kopie dieser Denkschrift, die ich beim Ministerium eingereicht hatte.
Das ist gut, ja.
Ich hatte mehrere Exemplare.
Ja.
Und nun verstehen Sie, dass er sich gleich bewogen fühlte, für die Zeitung diesen begeisterten Aufsatz zu schreiben. Das war wieder ein großes Glück in diesem Weltblatt, noch vor Gründung der Odenwaldschule.
Ausgezeichnet, ja. Und Herr Geheb, wir hörten ja heute Vormittag, dass Sie ja meinen, es gibt keinen Zufall. Und so können wir auch jetzt sagen, das war ja sicher kein Zufall, dass in diesem Augenblick diese Unterstützung, diese freundschaftliche Hilfe kam.
Ja.
Das war ja schön.
Wir waren kaum ein paar Tage da kam ein opulentes Auto vorgefahren von einem Herrn Opel, von der großen Opel-Firma, und seinen Sohn brachte. Und zwar, der große Sohn hat mir die Schule empfohlen. aufgrund des Aufsatzes in der Frankfurter
Zeitung.
Ach
so. Na, das ist
aber
interessant.
Ich muss nun zu den Großherzog noch einiges sagen. Er hat die Odenwaldschule nie betreten, hat uns nie besucht. Aber wie hat er sich bewährt? Ich habe ihn nur das eine Mal gesehen, als ich die Audienz bei ihm hatte,
ja,
im alten Schloss. Als der Krieg 1914 ausgebrochen war, meine Frau und ich waren gerade auf Bornholm für die Sommerferien. Als wir telegrafische Nachrichten bekamen. Und diese bitteren, einfachen Fischersleute, bei denen wir wohnten, da auf Leimsitter, das wird ein furchtbarer Krieg, und nach ein paar Wochen wird alles kaputt sein, und dann können sie ruhig hier weiter Sommerfrische genießen. Es lohnt sich gar nicht, dass sie nach Hause fahren.
Da hatten sie aber kein rechtes Vertrauen zu diesen.
Wir haben uns doch bald aufgemacht,
ja,
und konnten noch mit dem letzten Schiff von Kopenhagen nach dem Festland kommen und in Berlin landen, wo wir dann noch ein oder zwei Wochen warten mussten, bis eine Eisenbahn Fahrgelegenheit hat.
Ja.
Und die Eisenbahn waren vollständig vom Militär in Anspruch genommen.
Stellt man sich
bis eine Eisenbahnfahrt in die Gegend.
Ach.
Nach Frankfurt ging sie, nach Kassel in diese Gegend ging.
Das
und auf diese Weise
gestellt.
Nach und nach nach der Odenwaldschule zurückkommen konnten.
Ja,
ja, also da wurden natürlich, ich hatte damals nur deutsche Mitarbeiter. Hm.
An der Schule.
Jedenfalls männliche
ja.
Mitarbeiter, die wurden sofort alle eingezogen, zum Militär. Und die Frauen liefen mir auch alle davon, sie meinen, wir müssen doch uns auch irgendwie für den Krieg betätigen. Das war ja damals ein wahnsinniger Patriotismus. Wirklich mit Begeisterung nahm man diesen Krieg auf. Und er war ja doch zunächst siegreich für Deutschland. Und
nun
als mir der letzte
Mitarbeiter
weggenommen war, ein Neurophilologe namens Hinne, schrieb ich einen verzweifelten Brief an Großherzog, dass mir der letzte männliche Mitarbeiter genommen ist. Wenn Königliche Hoheit mir nicht bald ist, diesen Mann zurückverschaffen können, muss ich die Odenwaldschule schließen. Meine Frau und ich können nicht, wir hatten damals, glaube ich, schon an die 100 oder über 100 Kinder, wir können nicht alles allein machen,
nein.
Unterricht und den ganzen Betrieb.
Ganz
also, wenn Sie mir nicht den Wieser verschaffen, diesen Leutnant Hinne, dann muss ich schließen. Sofort fährt der Großherzog, er hatte damals schon ein Auto, nach Frankfurt. Damals stand ganz Westdeutschland, also ein großer Teil von Westdeutschland, unter militärischer Diktatur, unter einem General, der in Frankfurt residierte, dem alles untergeordnet
ja,
war.
Ja.
Also den fuhr der Großherzog und brachte ihn dahin, dass er sofort den Befehl erteilte, der Leutnant Hinner hat sofort nach der Odenwaldschule zurückzukehren, das heißt, ein Heer zu entlassen. Der war aber bereits am östlichen Kriegsschauplatz gelandet, war Bataillonsadjutant und bis der Befehl zum Armeekorps von da zum Regiment, zum Bataillon runterkam, war er gefallen. Ich hielt aber nur nicht Wort in meinem was ich dem Großherzog gedroht hatte, sondern ich habe das in meinem Leben öfters so gemacht, wenn ich in größter Verlegenheit war und man mir plötzlich noch einen ganzen Felsblock in den Weg wälzte, sodass ich nun hätte verzweifeln müssen, sagen, nun aber erst recht, nun erst recht durchhalten, die Schwierigkeiten überwinden.
Ja.
Nach ein paar Tagen meldete sich ein gewisser Hermann Harlos bei mir.
Ja.
Ein frischer, junger Mensch, schon in 20er Jahren, Gymnasialoberlehrer, der in kürzester Zeit bei Leeds tätig gewesen war, hatte eine Kleinigkeit, ein Herzen gehabt, wodurch er militärfrei geworden war.
War wieder ein Zufall, Herr
Gerhard. Er wurde Mitarbeiter auf mehr als 5 Jahre. Ah. Hat sich ausgezeichnet bewährt. Das haben wir je von dem Büro gehört, dass später in Schloss Marquardtstein in Oberbayern ein eigenes Heim nach dem Vorbild der Odenwaldschule, sogar mit Kultation öffnet. Jetzt lebt er im Ruhestand, ist schon in den 70ern und nach seiner Darstellung hat die katholisch-hessische Regierung das Heim ganz kaputt gemacht. Da einen Gemeinden Direktor angestellt und es soll irgendwie noch existieren, aber einen ganz anderen Charakter. Also der rettete sozusagen die Odenwaldschule. Kurz darauf kam Frau von Keller mit drei Kindern. Mit ihren beiden Kindern, der Ellen Teismüller, die dann sich mit dem indischen Brahmanen verheiratet, als sie erwachsen war und Mitarbeiterin war, und deren Tochter.
Die Tochter jetzt hier ist,
nicht? Rukmini Sharma, jetzt hier.
Jetzt im Augenblick hier ist,
Also die kam als Kind dazu mir. Und ihr Bruder Franz, der seit Jahrzehnten Kaufmann in Mexiko ist. Und die Frau von Keller, und sie brachten noch die einzige Tochter des Malers Titus, der Berlin wohnte, zu uns. Ihre Mutter war früh verstorben und Frau von Keller hatte sozusagen Mutterstelle an dieser sehr begabten tote Titus, die leider sehr jung mit 17 Jahren verstorben ist. Das jetzige Westerlotzi-Haus wurde nach ihr Todehaus genannt.
So.
Es nach Jahren umgetauft im Westerlotzi-Haus. Also mit den drei Kindern kam Frau von Keller, nur um sie zu zwingen. Sie hatte sich nämlich an der neu entstandenen kleinen Schule in der Gartenstadt Hellerau anstellen lassen. Also sie waren ein paar Tage bei uns und wir wurden einig, dass sie bei mir Mitarbeiterin wurde.
Ja.
Sie ist 18 Jahre Mitarbeiterin gewesen.
Ja, ja.
Und eine ganz hervorragende Persönlichkeit, die Entwicklung der Odenwaldschule außerordentlich viel zu verdanken hat.
Ja, sie ist jetzt auch manchmal noch da, wir kennen sie.
Herrlichen Unterricht in Englisch, nicht nur, dass sie auch Muttersprache war, denn sie stammt aus New York, allerdings von einer deutschen Familie. Aber war zunächst Amerikanerin und dann aber auch Philosophie und Religionsgeschichte und dergleichen gab. Aber vor allem im ganzen Gemeinschaftsleben eine sehr große und beglückende Rolle spielte. Also so ging es wieder aufwärts mit der Odenwaldschule. Kurz vor Friedensschluss 1918 geriet die Odenwaldschule nochmal in eine viel bedenklicher Lebensgefahr. Wir hatten einen jungen Lehrer angenommen, der von einer deutschen Familie stammte, die aber vor Jahren nach Südrussland übergesiedelt war. Infolgedessen hatte er einen russischen Pass, obgleich er eigentlich Deutscher war. Er lebt übrigens noch als Professor an einer Universität in Nordamerika, hat uns vor wenigen Jahren mal hier besucht. Sein Name fällt mir im Augenblick nicht ein. Der war also zu uns gekommen und es war von dem General in Frankfurt der Erlass ergangen, dass sämtlicher Briefwechsel in Deutschland oder in Westdeutschland mindestens, was unter ihm stand, sämtlicher Briefwechsel von Ausländern polizeilich zu kontrollieren sei. Also auch innerhalb Deutschlands.
Ja.
Dieser junge Lehrer, der bei uns tätig war, hatte Freunde in Weimar oder Jena und schrieb lange Briefe an die. Schilderte mit großer Begeisterung meine Persönlichkeit, die ganze Atmosphäre der Odenwaldschule, den Begriff Feinde kennt man hier nicht. Wir feiern die deutschen Siege nicht. Wir trauern, wenn wieder mal ein paar tausend Russen oder Franzosen, die damaligen Feinde, abgeschlachtet waren. Uns ist der Krieg verhasst, also ein Massenmord lehnen ihn durchaus ab. Also in diesem Stil ging es viele Seiten. Diese Briefe wurden abgefangen von der Polizei und an den General in Frankfurt geschickt. Der ließ sie und dekretiert, die Odenwaldschule existiert nicht mehr. Schluss. Und teilt das der hessischen Regierung mit. Er hatte wohl auch erfahren, dass sie am Geburtstag, die Feier des Geburtstags Kaiser Wilhelms ablehnten. Also kurz nach einer Äußerung Wilhelms II. Zu den sogenannten vaterlosen Gesellen,
ja,
die am besten ihren Staat von den Füßen in Deutschland schütteln sollten. Solche Äußerungen hat der Kaiser mal getan. Ja, zu diesen vaterlosen Gesellen würde ich wohl.
Hörten Sie offensichtlich auch, ja. Aber wie ging das denn nun weiter, Herr Geb? Das ist ja sehr aufregend.
Also, der General teilt das
der hessischen
Regierung mit. Sofort auf Heeresverkurse zu. Setzt sich in sein Auto, fährt nach Frankfurt und überredet den General, seinen Befehl zurückzunehmen. Das war doch eine Tat.
Das ist eine
ein regierender Tat. Fürst, ein Schwager des Kaisers, tritt so für die vaterlosen, vaterlandslosen Gesellen ein und überredet den General. Ich habe erst nach Monaten durch Indiskretion eines Beamten erfahren, dass die Odenwaldschule, also für einige Stunden geschlossen war. sonst gar nichts gemerkt.
Das ist ja sehr interessant.
Ich glaube, diese Beispiele genügen, um diesem letzten deutschen hessischen Fürsten ein dankbares Andenken
zu bewahren.
Das ist auch wirklich eine charaktervolle Tat gewesen. Sonst.
Das ist dieselbe Persönlichkeit gewesen, Herr Geheb, die auch die Gründung der Schule schon ausgesprochen hatte.
Ja.
Die dann immer so segensreich tätig war für Sie.
Ja.
Lehrer beurlaubte, versuchte den Leutnant Henne wieder herbeizuholen und jetzt den Befehl des Generals rückgängig machte.
Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dass er die Odenwaldschule nie betreten hat.
Die
Besuch, ich habe ihn nie wieder gesehen, aber in dieser Weise hat er sich bewährt.
Übrigens gibt es jetzt noch einen Nachfahren. Ich weiß nicht, wie er nun verwandt ist mit dem Ihnen bekannten Großherzog. Der Markgraf Ludwig heißt er jetzt, aus dem regierenden Hause, dem früher regierenden Hause. Und der tut etwas Ähnliches. Der fördert wieder die Künstler, hat auch schon einige neue Häuser da bauen lassen für den Intendanten des Darmstädter Theaters zum Beispiel. Und für Kasimir Edschmidt und jetzt haben sie für einen anderen Maler, glaube ich, ein Haus extra bauen lassen. Dann hat er die englische Oper von dem neuen englischen Komponisten Benjamin Britten übersetzt.
So.
Ja, das deutsche Textbuch gemacht und Britten war im Winter, jetzt in diesem Winter da, als dieses Werk in Deutschland erst aufgeführt wurde. Übersetzt von dem Markgrafen Ludwig, ein Nachfahren aus dem regierenden Hause, inszeniert von dem Intendanten, der auch von ihm wieder gefördert ist, indem er ein Haus in der Künstlerkolonie hat und eben in Anwesenheit des Komponisten, des Engländers Britten, der nun auch wieder durch die Anregung des Markgrafen nun da war. Ein erstaunliches Haus offensichtlich, dieser regierenden Fürsten Großherzogtum Hessen.
Großherzog Ernst Ludwig als der Letzte, der übrigens sehr populär war, sehr beliebt bei der Bevölkerung. Es soll sehr gemütlich hergegangen sein, als eines Tages eine Abordnung der Sozialdemokratischen Partei wohl in sein Schloss kam und ihm sagte, Ernst Ludwig, wir brauchen keinen Großherzog mehr. Ich glaube, er soll sich gleich so eine Tasse Tee eingeladen haben. gemütlich zu.
Ja.
Der hatte ein schreckliches Ende gehabt. Er hatte Frau und Kinder und nicht wahr, es ist ein Luftschiff abgestürzt und die ganze Familie ist verbrannt, so viel ich weiß.
Welchem Verhältnis steht denn dieser Markgraf Ludwig jetzt dazu?
Ja.
Er stammt noch aus diesem Hause in Hessen.
Verwandte von ihm war ein Prinz zu Solms.
Ja.
Jahrelang war ein Karl zu Solms ein Neffe, ein nah verwandter Großherzogin, glaube ich. Vielleicht war sie eine geborene zu Solms. Er war Kamerad in der Odenwaldschule.
So.
Ein lebenslustiger, geistig sehr einfacher Junge, an dem wir nur Freunde gehabt haben.